Deutschlandfunk Interview.
Seit längerer Zeit schon wird der Ukraine in Aussicht gestellt, Mitglied in der EU zu werden. Das Land rückt mit dem gestrigen Tag tatsächlich auch einen Schritt näher an die EU, muss aber noch einige Reformen umsetzen, bevor es Ende des Jahres oder Anfang nächstes Jahres losgehen soll mit den Beitrittsverhandlungen. Andere Staaten warten schon viel länger darauf, wie Bosnien-Herzegowina, Albanien und viele andere. Für sie bleibt die Tür noch verschlossen. Roberta Metsola ist die Präsidentin des Europaparlaments. Sie kommt aus Malta, gehört der konservativen EVP-Fraktion an. Und gestern konnte ich mit ihr über das Thema reden, wie auch über den weltpolitischen Brennpunkt Nummer 1 im Moment, den Nahen Osten. Warm welcome and good morning, Ms. Metsola.
Good morning to you too. Thank you for having me.
How much do you welcome the recommendations?
Wie bewerten Sie es, dass die EU-Kommission empfiehlt, Beitrittsgespräche mit der Ukraine und anderen Ländern aufzunehmen?
Nun, zunächst einmal hat das Europäische Parlament ja sehr lange darauf gedrängt, dass es positive Signale in dieser Hinsicht geben sollte. Und wir stehen fest entschlossen an der Seite der Ukraine. Wir erkennen auch, dass das Land deutliche Fortschritte dabei gemacht hat, die erforderlichen Bedingungen zu erfüllen. Das Gleiche gilt für die Republik Moldau, ein Land, dessen Bevölkerung mit überwältigender Mehrheit pro-europäisch ist und das entsprechend eine Beitrittsperspektive erbeten hat. Wir haben aber auch die Länder vom Westbalkan im Blick. Und auch da gibt es nach Jahren des Stillstandes und der Verzögerungen anscheinend durchaus Fortschritte. Insofern begrüßen wir die deutlich erkennbaren Ergebnisse. Wir freuen uns über die Anfragen und wir freuen uns auf eine Einigung mit allen Mitgliedstaaten, hoffentlich noch in diesem Jahr.
As you mentioned, Mrs. Metsola,
diese Prozesse sind ja an Bedingungen geknüpft, wie Sie bereits gesagt haben. So muss die Ukraine beispielsweise noch mehr dafür tun, Korruption zu bekämpfen. Gibt es aus Ihrer Sicht vielleicht auch damit ein echtes Risiko, dass die Beitrittsverhandlungen womöglich doch nicht so bald aufgenommen werden können?
Each country has its own path.
Die Länder haben alle ganz unterschiedliche Wege vor sich. Wir sehen durchaus, dass alle Länder Fortschritte auf ihrem Weg nach Europa machen. Und es ist wichtig, dass sie auch auf diesem Weg nach Europa bleiben. Wenn sie nämlich von diesem Weg abkommen, können sie innenpolitisch nicht stärker werden, durch die von Ihnen angesprochenen Reformen, aber auch in Bezug auf Reformen der Judikative und Legislative, die umgesetzt werden müssen, bevor die Länder vollwertige Mitglieder der EU werden können. Es geht aber auch um Reformen, die im Hinblick auf die Europäische Union durchgeführt werden müssen. Denn das, was derzeit noch mit 27 Mitgliedstaaten funktioniert oder mehr oder weniger funktioniert, wird womöglich nicht mit 32, 33 oder 35 Mitgliedstaaten funktionieren. Jedenfalls sehe ich Fortschritte von Seiten dieser Länder, auf die wir durchaus positiv reagieren können. Denn nach so vielen Monaten der gemeinsamen Verhandlungen steht ja auch unsere Glaubwürdigkeit als Europäische Union auf dem Spiel. Man sollte aber auch keinesfalls die Veränderungen unterschätzen, die allein durch den Status einer möglichen Mitgliedschaft angestoßen werden. Da gibt es Verbesserungen, Fortschritte, sowie der mögliche Zugang zu Programmen wie Erasmus oder Horizon, welche den jungen Menschen in diesen Ländern ebenfalls ein positives Signal senden. Im Hinblick auf die Frage, wo die Zukunft ihrer Länder liegen wird.
Do you apply this to the Western Balkans?
Frau Metsola, gilt das auch für die Länder des westlichen Balkans? Da sind ja einige doch enttäuscht. Sie müssen warten und warten, während die Ukraine plötzlich einen Platz auf der Überholspur für einen EU-Beitritt erhält. Was wird das für Folgen haben, wenn diese Länder immer länger in der Warteschlange ausharren müssen?
Ich kann die Frustration und die Enttäuschung in diesen Ländern und bei deren politischer Führung nachvollziehen. In diesen Ländern, wie in vielen anderen Ländern auch, entscheidet das Versprechen der EU-Mitgliedschaft bei den Wahlen über Sieg und Niederlage. Diese Länder haben eine sehr junge Bevölkerung und die sehen die Europäische Union als ihre Heimat an. Und wenn man notwendige Entscheidungen Jahr um Jahr aufschiebt, ist das einfach keine gute Botschaft. Andererseits müssen natürlich auch hier Fortschritte erzielt und legislative Reformen durchgeführt werden. In dieser Hinsicht war die Position des Europäischen Parlaments immer sehr eindeutig. Wenn die Europäische Kommission entschieden hat, dass ein Land bereit ist, den nächsten Schritt auf seinem Weg zur Mitgliedschaft zu gehen, dann sollten wir diesen Schritt auch umsetzen. Das war natürlich sehr enttäuschend für Bulgarien und Rumänien, als die Entscheidung getroffen wurde, dass sie noch nicht dem Schengen-Raum beitreten können. Wir haben hier also die Situation, dass die Europäische Kommission bestimmte Länder über einen Zeitraum von mehreren Jahren als bereit für den nächsten Schritt erklärt hat und dass die Europäische Kommission dann doch nicht politisch in der Lage ist, diesen Schritt dann auch umzusetzen. Man sollte also die Bedeutung einer solchen Entscheidung, beziehungsweise vielmehr einer Nicht-Entscheidung für diese Länder und deren Bürger nicht unterschätzen.
Frau Metsola, die Augen der ganzen Welt sind nach dem grausamen Überfall der Hamas auf Israel auf den Nahen Osten gerichtet. Die Vereinten Nationen verlautbaren und sagen, wie sehr auch palästinensische Kinder leiden und wie viele von ihnen gestorben sind. Agiert Ihrer Meinung nach Israel nach wie vor im Rahmen des Völkerrechts?
Zunächst einmal sollten wir noch mal darauf schauen, was am 7. Oktober passiert ist. Da konnten wir sehen, wie Frauen, Männer und Kinder verstümmelt, vergewaltigt, ermordet und verbrannt wurden. Das Europäische Parlament hat unmittelbar reagiert. Ich bin sofort aufgebrochen, um unsere Solidarität zu bekunden. Die Hamas ist eine terroristische Organisation, die man ausschalten muss. Und sämtliche Geiseln müssen befreit werden. Israel muss in dieser Angelegenheit im Rahmen des Völkerrechts agieren. Darauf werden wir auch weiterhin beharren. Wir bedauern den Verlust menschlicher Leben im Nahen Osten, egal wen es betrifft. Die Bilder aus dem Gazastreifen sind absolut erschütternd. Deswegen haben wir uns auch dafür ausgesprochen, dass die humanitäre Hilfe ausgeweitet werden sollte.
Schließt das auch Kampfpausen aus humanitären Gründen ein?
Yes, absolutely. The European Parliament. Yes, the European Parliament has done that already 2 weeks ago.
Ja, dafür hat das Europäische Parlament schon vor 2 Wochen plädiert, damit Hilfsgüter in den Gazastreifen geliefert werden können, um zu verhindern, dass unschuldige Zivilisten ihr Leben verlieren. Wir waren die erste politische Institution, die sich dafür ausgesprochen hat. Auch der Rat der Europäischen Union hat sich für humanitäre Kampfpausen ausgesprochen. Diese Forderung wurde dann auch von den USA und den Vereinten Nationen aufgegriffen. Wir wohnen der Entwicklung einer ungeheuerlichen Tragödie im Gazastreifen bei. Und wir dürfen uns nicht davon abwenden.
Wie sehen Sie die Aussagen des israelischen Premiers Netanyahu? What do you make with Netanyahu's remarks? We do not stop the war without Hamas releasing our hostages.
Well, this is the position that the Prime Minister of Netanyahu is taking.
Nun, das ist nun einmal die Position des israelischen Premierministers. Derzeit werden noch 200 Geiseln gefangen gehalten. Deren bedingungslose Freilassung hat absolute Priorität. Es werden ja auch immer noch Verhandlungen geführt, unter anderem von Ländern, deren Bürger teilweise auch von der Hamas entführt wurden, aber auch von Ländern, die als Vermittler auftreten, um die Freilassung zu erwirken. Doch dessen ungeachtet müssen die Reaktion und die Auswirkungen der Reaktion verhältnismäßig sein. Allerdings gibt es Angriffe auf Krankenhäuser und die Infrastruktur. Und das stellt eine grundlegende Erschütterung der Lebensverhältnisse im Gazastreifen dar. Und auch das berücksichtigen wir bei unserer Positionierung, wenn wir uns mit Akteuren in der Region und allen anderen Beteiligten austauschen.
How much do you regret? Frau Metsola, wie sehr bedauern Sie es, dass die einzelnen EU-Staaten sich nicht auf eine gemeinsame Position durchringen können?
Ich dränge immer wieder auf eine bessere Abstimmung der EU-Mitgliedstaaten. Ganz einfach, weil die vergangenen 4 Jahre uns gezeigt haben, dass wir als Europäische Union stärker waren, wenn wir gemeinsam agiert haben. Wie beispielsweise während der Corona-Pandemie oder nach der illegalen russischen Invasion der Ukraine. Jetzt sind wir mit einem weiteren Krieg konfrontiert, der in unserem Umfeld stattfindet. Dieser Krieg hat Auswirkungen auf uns, sowohl in Bezug auf den Verlust von Menschenleben, auf den durch den Krieg ausgelöste mögliche Fluchtbewegungen betroffener Menschen, aber auch weil betroffene Communities in den jeweiligen Ländern der EU von uns eine aufeinander abgestimmte Maßnahme erwarten. Europa ist jetzt dazu aufgerufen, der Welt mit einer politisch geeinten Führung Wege aus der Krise aufzuzeigen. Schließlich sind andere Kontinente nicht unbedingt in der Lage, dies zu tun. Und ich denke, wenn wir sowohl für dieses Jahr vorausschauen, aber auch wenn wir uns auf die Europawahlen vorbereiten, die vom 6. bis zum 9. Juni nächsten Jahres stattfinden werden, ist es genau das, was die Bürgerinnen und Bürger von uns erwarten. Egal, ob es dabei nun um Außenpolitik, Migration, das Klima, die Digitalisierung, die Energieversorgung oder um alle anderen Themen auf der Agenda geht. On climate, on digital, on energy and everything else.
Could you imagine that? Können Sie sich vorstellen, dass vielleicht gerade weil die Europäische Union in Bezug auf die Nahostkrise politisch nicht geeint ist, sie als eine Vermittlerin für eine Friedenslösung auftreten kann oder zumindest für eine Roadmap für Nahost?
Well, negotiation and debate can never be off the table. Now, I would say.
Nun, es geht nicht ohne Verhandlungen und Auseinandersetzungen. Der Nahost-Friedensprozess wurde durch den 7. Oktober und seine Folgen um mindestens 10 Jahre zurückgeworfen. Die Europäische Union ist dennoch in einer guten Position, um für Deeskalation zu sorgen und um weiterhin eine faire und gerechte Lösung zu unterstützen, basierend auf einer Zwei-Staaten-Lösung. Das bedeutet, dass es Anlass für Hoffnung und eine echte Perspektive für das palästinensische Volk gibt und gleichzeitig Sicherheit für Israel. Diese beiden Dinge schließen sich ja nicht gegenseitig aus. Das ist die Position der Europäischen Union und der internationalen Gemeinschaft. Und diese Position kann dafür eingesetzt werden, alle beteiligten Akteure an einen Tisch zu kriegen. Die palästinensische Autonomiebehörde, deren Gesprächspartner in der Westbank, um dann über den Tag danach zu reden, über den Wiederaufbau. Wie gestalten wir die Lage, nachdem die Hamas die Bühne verlassen hat? Wie bauen wir die Infrastruktur wieder auf? Wie können wir sichergehen, dass die Europäische Union nicht mit einem großen Zustrom an Migranten konfrontiert wird? All das könnte durchaus das Ergebnis der aktuellen fehlenden Abstimmung der EU sein, ja. Wir müssen dabei umsichtig und strategisch vorgehen. Und wir müssen eine politische Führungsfähigkeit an den Tag legen, wenn wir mit allen Beteiligten an einem Tisch reden und einen ausgeglichenen Austausch garantieren wollen.
Roberta Metsola, it has been a pleasure for us. Roberta Metsola, Präsidentin des Europäischen Parlaments heute im Deutschlandfunk. Vielen Dank für das Interview und auf Wiederhören.
Thank you very much.